Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des K5 Commerce Cast. Mein Name ist Coralie Grau und ich spreche in meinen Folgen mit spannenden ExpertInnen zum Thema Omnichannel. Heute zu Gast ist Jenny Baum-Minkus, Gründerin und CEO von Gitti Conscious Beauty. Vor 5 Jahren ist Jenny angetreten, um gemeinsam mit ihrem Team die Kosmetikindustrie umzukrempeln. Gitti Conscious Beauty schenkt nicht nur Selbstbewusstsein, sondern geht auch ganz bewusst mit Ressourcen und Inhaltsstoffen um und baut gleichzeitig eine starke Community auf. Aber wie verkauft man und vermarktet man eigentlich eine junge Kosmetikmarke in einem so stark umkämpften Markt? Darüber und über spannende andere Themen sprechen wir heute. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Jenny.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Hi.
Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5-Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
Ich mich auch. Sehr cool. Vielleicht zum Einstieg für die ZuhörerInnen, die dich noch nicht kennen. Du hast, glaube ich, vor genau 5 Jahren angefangen und damals noch eigentlich in so einer, ja, in so einer Grace Summer Camp oder Ada Summer Camp hieß das damals noch. Da hast du, glaube ich, das erste Mal das vorgestellt. Und ab dann ging gefühlt irgendwie alles ganz schön schnell. Vielleicht erzählst du uns einmal so ein bisschen was über dich und über Gitti und wie man eigentlich von koffeinhaltigen Kaltgetränken, du warst nämlich, glaube ich, vorher bei Coca-Cola, wenn ich das richtig gesehen habe, zu Conscious Beauty kommt.
Ja, super gerne. Hi, ich bin Jenny, ich bin die Gründerin von Gitti und nicht 5 Jahre, tatsächlich 6. Also seit 5 Jahren gibt es Gitti in der Welt, deswegen haben wir gerade unseren 5. Geburtstag gefeiert. Aber ich habe tatsächlich ein Jahr davor schon angefangen, an Gitti zu arbeiten. Und du hast es gerade schon gesagt, davor gab es mal eine Zeit in großen Konzernen, Henkel und Coca-Cola. Zuletzt war ich bei Coca-Cola und war da verantwortlich für Women in Leadership-Programme. Eigentlich ein mega tolles Aufgabengebiet. Ich bin aber jemand, wenn man mich privat kennt, ich muss wirklich passioniert sein von dem, was ich tue und so von der Haarstütze bis zum Fußnagel. Und in einem bestimmten Moment im Konzern habe ich gemerkt, es geht viel um Stakeholder-Management, aber ich bin jemand, ich muss mir wirklich so ein bisschen so die Finger dreckig machen. Das heißt, ich habe tatsächlich damals meinen Job gekündigt, von heute auf morgen, ohne eine Idee zu haben, was als nächstes kommt. Alle haben gedacht, die spinnt komplett. Aber ich glaube, dass man im Leben eine Tür zumachen muss, damit die nächste aufgeht. Bisschen so mein Credo. Und habe diesen Job gekündigt. Keine Ahnung, was kommt. Zu der Zeit war ich in London, einen Monat später hier eingeladen in Berlin bei einem Abendessen. Und dort wurde mir die Frage gestellt, was würde ich denn machen, wenn ich keine Angst hätte? Und ich hatte ein paar Wein getrunken an dem Abend, denn die.
Sehr gut. Ja,
denn das Erste, was mir tatsächlich in den Kopf geschossen kam, war Glitzernagellack. Und ich saß da und dachte, okay, das kann ich nicht aussprechen, das geht gar nicht. Also, ich habe schon immer Nagellack geliebt und hatte auch immer so eine Routine, Sonntagabend so ein bisschen meditativ mit den Nägeln zu machen, aber jetzt nicht Glitzernagellack. Das war mir tatsächlich auch unangenehm. Da habe ich gedacht, ey, coole Frage, muss ich drüber nachdenken. Und dann bin ich aber in der Nacht nach Hause, konnte nicht schlafen und habe morgens um 4 meinen Rechner genommen, mich in die Küche gesetzt und das erste Mal in meinem Leben über Nagellack recherchiert. Und seitdem bin ich, eine Investorin von mir sagte mal, tatsächlich besessen davon, die Beauty-Industrie zu verbessern. Ich habe super schnell herausgefunden, wie schädlich insbesondere damals noch traditioneller Nagellack sein kann, wie sich die Inhaltsstoffe auf unseren Körper auswirken, auf den Hormonhaushalt etc., auf die Umwelt. Habe kein Produkt gefunden, was meinen Anforderungen gerecht wurde und habe dann gedacht, das mache ich mal selber was.
Dann mache ich es einfach selber. Hey, kein Thema.
Genau.
Ich glaube, das eine sind so die Inhaltsstoffe, die für unseren Körper natürlich nicht so gut sind und zum Teil wäre wirklich auch schädlich. Und das andere sind ja auch das Thema Tierversuche, ne, dass ganz viele so herkömmliche Nagellacke ja natürlich auch an Tieren getestet werden, um zu gucken, hey, hält das denn jetzt eigentlich? Und ich habe ja zuletzt 2 Jahre Schokolade gemacht und da gibt es gewisse Parallelen, weil ich glaube, viele KonsumentInnen gar nicht sich damit auseinandersetzen und verstehen, was da eigentlich dahinter steckt. Und deswegen mega cool, dass du dich da reingegraben hast. Ja. Und dann habt ihr ja mit, ich zitiere, Nagelfarbe und nicht Nagellack angefangen.
Genau, und wir sagen auch immer Nagelfarbe, weil ich glaube, der Grundgedanke, wie wir das Produkt kreieren, nicht mehr viel mit Nagellack zu tun hat. Nagellack stammt tatsächlich ganz am Anfang mal aus der Autolackindustrie. Also das waren so die Ursprünge. Damit hat unser Produkt wirklich gar nichts mehr zu tun. Unser erstes Produkt, was ich dann tatsächlich vor 5 Jahren auf den Markt gebracht habe, da war ich noch eine One-Woman-Show allein in meinem Wohnzimmer. Das war eine Nagelfarbe basierend auf Wasser. Und das war natürlich total revolutionär. Wie funktioniert das? Ja, wie kann ein Produkt, was auf Wasserbasis ist, wirklich, ihr kennt das, man hat ja so einen Aufstrich auf dem Nagel und direkt total tollen Farbauftrag und hohe Deckkraft und Glanz. Wie geht das? Ja, das war eine ganz schön technische Herausforderung. Und ich habe immer noch auf meinem Telefon die Bilder von den ersten Produktversuchen von damals und hatte damals über Instagram dann immer aufgerufen, kommt zu mir nach Hause, testet das Produkt. Und ich weiß noch, bei diesem ersten Konsumententest, alle haben das Produkt aufgetragen. Und ich hatte wirklich, ich habe dann so an einem Flipchart, habe ich so Punkte gesammelt, was findet ihr gut und was findet ihr schlecht. Und ich hatte fast wirklich nur schlechte Sachen, weil das Produkt aufgetragen.
Hält nicht, deckt nicht.
Du hast den aufgetragen und der ist getrocknet. Und der ist dann direkt in so ganz viele kleine Teile zerbröselt. Also praktisch wie auf dem Nagel zersprungen. Das war wie so auch so ein bisschen, als wäre man in der Wüste unterwegs. Aber ich hatte damals schon einen guten Punkt und das war die Farbauswahl, die ich gemacht hatte. Die Farben entwickeln wir ja nach wie vor selbst. Also von daher, that keep me going. Und
mega
so,
cool.
So hat alles angefangen. Aber tatsächlich die erste Kollektion, die wir dann damals auf den Markt gebracht haben, war innerhalb von weniger als 2 Stunden ausverkauft und wir hatten direkt so einen riesen Bam. Also die Vogue Deutschland bis Japan hat über uns berichtet, alle führenden Creator, Influencer, also es war ein ganz schöner Hype damals schon und ja, das alles noch aus meinem Esszimmer und Wohnzimmer raus, ja.
Ja, super aufregend und ich meine, ihr habt ja auch gestartet mit einem reinen D2C-Modell und einem eigenen Online-Shop und vielleicht auch nochmal wirklich, weil ich es super spannend finde, du hast ja jetzt kein Kosmetik-Research-Hintergrund. Du bist ja eigentlich keine klassische Produktentwicklerin. Das heißt, du hattest aber jemanden als Sparringspartner oder als Partner wirklich, der auch das Technische umgesetzt hat.
Heute ja. Also heute habe ich Gott sei Dank wirklich absolute Experten. Das brauchen wir auch, weil heute sind die viel, viel größer. Also Nagel, Make-up, Pflege. Aber damals, ich glaube, mein großes Glück war, dass natürlich so viel Informationen durch die Digitalisierung einsehbar sind im Internet. Und ich, wenn ich was mache, ein absoluter Nerd werde. Also ich habe tatsächlich jedes Kosmetikpatent in ganz Europa gelesen. Ich habe mir Excel-Listen aufgesetzt mit allen Inhaltsstoffen und habe dann im Internet recherchiert, Bücher, Expertenbücher gekauft, Lektüren und habe halt verstanden, was sind die Auswirkungen auf den Körper, was sind die Auswirkungen auf die Umwelt. Und ich habe, glaube ich, von der theoretischen Seite, ich hatte ja auch viel Zeit, ja. Ich hatte ja auch ich hatte viel Zeit. Habe ich, glaube ich, verstanden, okay, wie könnte was funktionieren? Und dann habe ich aber auch im zweiten Anlauf das richtige Labor gefunden. Also ich habe erst mit einem Labor zusammengearbeitet, die waren super hilfreich und auch, glaube ich, sehr offen, mir zu helfen. Ja, da muss ja auch erstmal jemand für offen sein, wenn da jemand um die Ecke kommt und sagt, hey, ich möchte die Nagellackindustrie revolutionieren. Aber da haben wir das.
Wir machen jetzt mal was anderes.
Ja, genau. Ja, und aber dann im zweiten Schritt dann wirklich jemanden, der eine absolute Expertise in einem Bereich hat. Und ja, damit haben wir dann auch das Launch-Produkt kreiert. Ja.
Stark. Und dann seid ihr mit der Nagelfarbe gestartet und mittlerweile, wenn man sich mal bei euch im Shop anguckt und auch bei dir auf LinkedIn, du postest ja ganz fleißig, auch mal so schaut, was sie so in die Retailer reinstellt, da ist Nagelfarbe dabei, da ist Rouge dabei, Lippenstift, Lipgloss, Mascara, Eyeliner, Lidschatten und. Du hast gerade noch Pflege gesagt. Also es ist wirklich ein sehr breites Produktportfolio von dekorativer Kosmetik über pflegende Kosmetik ist sehr viel dabei und das ist ja auch nicht von heute auf morgen gekommen. Wie Wie entscheidet ihr eigentlich, also bei der Nagelfarbe natürlich, wenn du sagst, hey, es gibt jede Saison neue Farben, was ja auch mega cool ist. Ihr habt wahrscheinlich absolute Topseller, so ein klassisches dunkles Rot und irgendwie so ein Roseton. Aber ihr habt ja dann auch jede Saison so Trendfarben. Mhm. Das ist das eine. Wie entscheidet ihr das eigentlich? Mhm. Und das andere aber auch, wie entscheidet ihr eigentlich, welche neuen Produktkategorien ihr dazu nehmt?
Ja, vielleicht zu den Nagelfarben. Also wir haben ja so eine genannte Drop-Strategy, das kennt man vielleicht aus dem Fashion-Bereich, weil für uns Nagelfarbe ganz viel tatsächlich zu tun hat mit den Trends in der Mode. Das heißt, so alle sechs bis acht Wochen droppen wir neue Farben von drei bis maximal sechs Farben. Und da haben wir mal zwei Farben, die würde ich sagen, sind so die Classics, wie du genau gesagt hast. Es gibt einfach bestimmte Farben, die will man jeden Tag tragen, die passen zu ganz unterschiedlichen vielen Outfits. Dann haben wir mal eine Farbe, die ist orientiert an aktuellen Trends. Das heißt, wir versuchen dann, die Farbe doch noch mit dem Gitti-Feeling zu interpretieren. Wir entwickeln ja die Farben hier in Berlin selbst. Das heißt, wir twisten die dann schon immer so ein bisschen so, dass das noch ein bisschen was anderes ist. Und dann haben wir aber mal eine ganz besondere, die wirklich einfach nur aus unserer Feder und unserer Kreativität entsteht. Und ja, das funktioniert tatsächlich ganz gut und es ist total verrückt, weil ich hatte gestern Besuch im Büro und dann haben wir gedacht, ja, und da habe ich gefragt, ja, rate doch mal bei diesem Drop, was ist denn was? Und wenn Leute draufschauen, es ist, glaube ich, nie für jemanden klar, was sind denn wirklich die Classics und was ist dann diese ganz Besondere, weil ich glaube, jeder für jeden Nagelfarbe was ganz Individuelles ist. Also es gibt bei uns Kunden, die tragen am liebsten die absoluten Schierfarben, also alles, was der durchsichtig ist, da ist dann schon so ein bisschen knalligeres Pink sehr mutig und wild. Und dann gibt es andere, die tragen blau, gelb, Salbei die freuen sich natürlich dann immer über die sehr ausgefallenen Gitti-Farbtöne. Also das ist der eine Part. Und fürs Gesamtportfolio, wie du am Anfang gesagt hast, wir sind ja unfassbar stark Community-getrieben. Ich glaube, von dem Gedanken, als ich noch alleine war und ich hatte zwar durch meinen Job, den ich aufgegeben hatte, ein bisschen ein Polster, dass ich sagte, okay, ich kann jetzt mir erlauben, an Gitti zu arbeiten, aber ich konnte jetzt kein Team einstellen. Und damals war praktisch Instagram und der Kontakt zu meiner Community, das war meine Hilfe. Wenn ich Fragen hatte, ich habe alles immer rausgehauen in die Community. Leute kamen zu mir nach Hause und so kamen dann natürlich auch Feedback, okay, was wollt ihr eigentlich sehen? Es hat damals bei den Nagelfarben dann angefangen und alle meinten so, hey, wir brauchen einen Entferner. Okay, und dann haben wir diesen hundertprozentig natürlichen Entferner entwickelt. Und dann kamen irgendwann die ersten, nachdem alles so im Nagelbereich war und wir wirklich die komplette Routine hatten, war so, hey, wir wollen eine Mascara. Und ich glaube, das war der erste Moment, wo ich dachte, okay, weil aus Nagel, aus der Expertise rausgehen, wo man sich so ein technisches Verständnis angereichert und Experten um sich herum hat, dann in Make-up zu gehen, ist schon ein ganz schöner Schritt, besonders mit unserem Anspruch. Alle unsere Produkte sind...
Hast wieder Patente gelesen?
Nee, Gott sei Dank hatte ich dort schon jemanden, der mir geholfen hat.
ja, gut.
Aber das ist unsere Produkte, wir entwickeln die noch reiner, als die europäische Kosmetikverordnung verlangt.
Vorgibt,
oder vorgibt,
ne? Ja, es gibt ja so, ihr habt nochmal so extra No-Listen quasi.
Genau, und in Europa sind ca. 1700 Inhaltsstoffe verboten oder eingeschränkt in der Nutzung und wir haben mehr als das Doppelte, von denen wir sagen, das sehen wir nicht, das sollte nicht im Beauty vorkommen und jetzt muss man aber trotzdem mal bei der Mascara eine Mascara entwickeln, die Länge schafft, Volumen hält, also nicht verschmiert, auf den Wimpern bleibt, auch lange. Und ich glaube, da ist uns wirklich so ein Masterpiece gelungen. Die ist 100% nicht natürlich. 36 Stunden Haltbarkeit. Pamela Reif hat das letztens mal in der Story gezeigt. Da ist sie aus Asien zurückgeflogen, 48 Stunden, hat Videos aufgenommen. Und sie meinte so, kein schwarzer Fleck irgendwie auf dem Augenlid oder darunter. Volumen, Länge und dann kommt die noch in einer total tollen, nachhaltigen Glasverpackung. Also das war, und dann ging es natürlich weiter, dann war so, okay, was braucht ihr mehr? Lippe, Blush, Eyeshadow. Es gab dann auch viel Nachfrage für das Thema Make-up und Concealer. Aber da habe ich gedacht, okay, das ist nicht unsere Expertise. Ich bin kein Make-up-Artist. Das wird, und gerade wenn man auch als Brand für Diversität steht, dann bedeutet das eine extrem breite Range an Shades.
Ja.
Das können wir nicht umsetzen. Das heißt, wir bleiben bei den Conscious Essentials, also das, was du jetzt praktisch bei mir gerade im Gesicht siehst, das, was man für diesen alltäglichen Look braucht, das findet man bei Getty.
Ja, stark. Also super spannend, dass das dann auch schon primär aus der Community rauskommt. Guckt ihr euch Marktdaten an, dass ihr sagt, hey, irgendwie wir sehen, also keine Ahnung, ich habe immer das Beispiel Biredo, die ja mit Parfum angefangen haben und die dann, also und ich meine, der Typ ist irgendwie mal, ich glaube, was war der? Football Player.
Ach, echt?
Und hat dann ganz random Geschichte. Okay, und dieses B ist auch irgendwie gleichzeitig eine 13, weil das seine Rückennummer war. Das sind so die unnützes Wissen 3.0. Aber die haben ja auch mit Parfum angefangen und sind dann auch in die dekorative Kosmetik reingegangen. Und das muss ja auch einen Grund gehabt haben. Und deswegen, das eine ist, okay, eure Community, der sehr stark ist, das hast du mir ja im Vorgespräch auch schon erzählt, was ich so, so cool finde, weil das ja ein ganz wichtiges Sounding Board für euch ist. Guckt ihr euch zusätzlich dazu dann trotzdem auch nochmal irgendwie Marktdaten an und schaut, okay, wir sehen, in Blush ist gerade ein richtig krasser Run irgendwie und da ist aber noch eine Lücke und deswegen glauben wir, dass wir da mit unserem Produkt auch nochmal reinpassen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, gerade wenn man startet, muss man extrem datengetrieben sein, weil die Budgets ja nicht so groß sind und man muss zusehen, dass man möglichst viel mit einem Euro an Outcome generieren kann. Aber zum Beispiel, wenn man sich den Markt dann anguckt, dann würde man schon sagen, okay, Make-up oder Concealer hat ein riesiges Potenzial, gerade wenn man das noch natürlich entwickelt. Aber ich glaube, da muss man dann auch ehrlich mit sich sein, okay, welche Expertise hat man als Marke und als Firma und für was wollen wir stehen? Und da, ja, dann trifft man natürlich auch Entscheidungen und sagt, okay, da ist zwar ein Potenzial, aber trotzdem machen wir das nicht, weil das ist einfach nicht unser Steckenpferd.
Ja, super spannend. Okay, so jetzt habt ihr ein doch schon recht großes Produktportfolio, was auch wahrscheinlich noch nicht zu Ende entwickelt ist. Da kommen bestimmt noch ganz viele coole Sachen. Und wir hatten ja eben schon gesagt, ihr seid gestartet mit einem reinen D2C-Geschäft. So, was ich mir schon mal herausfordernd vorstelle für Kosmetik, weil das ja schon was ist, das möchte man irgendwie, also die Nagelfarbe, man möchte ja eigentlich ausprobieren, hey, wie sieht das an meinem Finger aus? Ich kenne das immer, wenn man ins Kosmetikstudio geht, dann haben die immer diese Plastikkarten mit so diesen die Nägeln, Swatches, die man sich dann so dranhalten kann. Ja, und das war immer so, das könnte cool aussehen. Diese Experience ist natürlich zu einem gewissen Grad online nicht umsetzbar. Ich glaube, man kann so Teile wahrscheinlich mittlerweile ganz gut machen, aber das fällt halt de facto, also dieses Testing fällt weg. Trotzdem habt ihr online einen sehr schönen Erfolg auch gesehen und gesehen, dass der Kunde und die Kundin das annehmen. Was waren so aus deiner Sicht so die Haupttreiber, die dafür irgendwie verantwortlich waren?
Also ich glaube natürlich am Anfang definitiv dieses innovative Produkt, ja, eine Nagelfarbe auf Wasser, die nicht riecht. Und man kann natürlich visuell extrem schön zeigen, wie ist die Farbe, wie ist der Farbauftrag, wie ist die Deckkraft. An einem Video, wenn man einmal so einen Auftrag am Nagel sieht, dann ist das schon super. Aber wie du sagst, natürlich das waren gut 2 Jahre. Ich würde sagen, da haben wir wahrscheinlich die gesamte Zielgruppe auch online ausgeschöpft. Und dann gibt es einfach Zielgruppen, die kaufen Beauty-Produkte nicht online. Die gehen nach wie vor in den Handel zu Douglas oder zu DM und schauen dort. Und gerade Nagellack ist natürlich auch ein starkes Impulsprodukt beim Einkauf. Man sieht eine tolle Farbe und denkt sich, das nehme ich. Von daher war es natürlich dann irgendwann klar, dass wir diesen Schritt machen. Aber als wir gestartet sind, ich meine, wir waren extrem klein. Ja, wir sind wahnsinnig schnell gewachsen. Auch eine dankbare Zielgruppe, die in Beauty auch gern dann online entdeckt über Influencer, über Paid Social Advertising. Und das hat uns natürlich auch geholfen, am Anfang überhaupt ein Verständnis zu bekommen. Ja, wir sind sehr datengetriebenes Unternehmen, direkt seit dem Start, zu verstehen, was müssen wir besser machen für das Produkt. So ist ja dann auch unsere zweite Linie entstanden, die Nagelfarbe auf Pflanzenbasis, weil der Kunde doch ein Produkt brauchte, oder unsere Kundin, die noch länger hält. Und ich glaube, dass diese ganzen Infos hätten wir gar nicht bekommen, wenn wir natürlich sofort mit dem Retail gestartet wären. Und es ist natürlich auch eine extreme Komplexität für eine Organisation wie uns in der Größe, ja, mit wirklich erfahrenen Retail-Partnern zu arbeiten, das auch richtig zu machen, Merchandising, die Displays. Ja. Also von daher ist, glaube ich, schon wichtig, dass man auch zusieht, dass man sich als Marke Zeit nimmt. Und natürlich ist, ich glaube, viele sind froh, wow, jetzt sind wir da gerade gelistet. Aber man muss natürlich auch dafür sorgen, dass die Produkte abverkauft werden. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass man eine starke Marke hat, eine Brand Love, eine Community. Und ich glaube, da muss man sich die Zeit nehmen, die auch aufzubauen.
Ja, absolut. Also ich war letztes Jahr auf einer Veranstaltung, wo die Diskussion war, ob Marke oder Produkt wichtiger ist. Und ich bin ein klarer Verfechter davon. Ich glaube, du brauchst ein Top-Produkt, weil ohne das Produkt kann deine Marke noch so cool sein. Ja. Du wirst einen First Buy generieren, aber du wirst kein Folgekauf mehr irgendwie schaffen. Ja. Und das bedeutet, es ist so ein bisschen so eine Evolution. Du brauchst halt als Basis dieses wahnsinnig gute Produkt, was wirklich überzeugt. Und ich meine, das hast du ja eben auch schon gesagt, wie viel Research du da auch reingesteckt hast und deine Wohnung zur Verfügung gestellt hast. Das finde ich herrlich. Aber im Nachgang kommt eben dann ganz schnell wirklich dieses Brandbuilding, und zwar von der Basis hoch. Ne? Weil ihr wahrscheinlich dann, könnte ich mir vorstellen, wenn ihr sagt, okay, ihr seid online gestartet, ihr seid ja dann auch bei Online-Retailern mit rein, ich glaube, sowas wie Niche Beauty und so war auf jeden Fall auch mal dabei. Das ist ja super cool, um Reichweite zu generieren, online, aber trotzdem, dieser Sprung in das klassische, stationäre Geschäft ist natürlich auch nochmal volumenseitig ein ganz anderer Hebel, ne? Weil du natürlich eine Reichweite hast, die einfach next level ist. Also das ist ja in Lebensmitteln genauso wie in Kosmetik. Es gibt so viele Drogerien und auch hochwertige Kosmetikgeschäfte in jeder kleinen Stadt, wo du dann theoretisch irgendwie präsent sein kannst, wenn du es schaffst. Und gleichzeitig ist das natürlich, kann ich mir vorstellen, ich habe gesehen, ihr seid ja jetzt, fangt jetzt an mit Douglas wirklich auszurollen. Ihr seid ja schon bei ein paar Douglas-Läden drin. Auch nochmal echt Glückwunsch dazu, weil ich glaube, das war wahrscheinlich auch kein einfacher Prozess. Da überhaupt erstmal einen Fuß in die Tür zu bekommen. Vielleicht, also wenn du was erzählen kannst, wie kommt man da eigentlich ran?
Also jetzt ist natürlich extrem aufregend, weil jetzt startet der Rollout und in den nächsten Monaten haben wir 40 weitere Stores, die dazukommen. Das ist natürlich richtig, richtig cool. Also ich glaube, tatsächlich war das, glaube ich, das Interesse an Gitti schon sehr, sehr früh da. Ich erinnere mich, das war im zweiten Jahr, da kriegte ich schon E-Mails von Douglas, oder Tina Müller hat auch damals, das war damals noch die CEO von Douglas, unter einen LinkedIn-Post von mir geschrieben, hey Jenny, du willst ja nicht zu uns. Also sie hatten schon früh Interesse an
Gitti. Und du so, hä?
Aber mir war immer klar, wenn ich das zu früh mache, dann überfordere ich uns einfach intern als Team, gleichzeitig so ein Online-Geschäft aufzubauen, auch so ein Unternehmen aufzubauen. Wir waren ja noch, ganz am Anfang waren wir dann 4 Leute. Das Online-Geschäft ist rapide gewachsen. Es gab Interesse von Drone Retailern. Wir waren sehr früh dann auch schon bei Partnern wie dem KDW, dem Le Bon Marché in Paris, dem Sohaus hier, das ein Store. Da waren wir so Premium Department Stores, da waren wir schon früh. Aber das war für uns noch
aber sehr selektiv, eben, ne? Und das ist ja dann auch ein Environment, was ihr was ihr halt für Marken nutzen könnt und was ihr auch viel besser kontrollieren könnt, weil es halt irgendwie 6, 7, 8, 9, 10 Standorte sind. Wenn du natürlich erstmal bei so einem großen Retailer drin bist, das ist ja nochmal also eine ganz andere Hausnummer.
Ja, total, total. Und dann, also ich meine, zum einen, glaube ich, war ein Prozess, ich war ja die ersten gut 3 Jahre alleine in der, also ich habe ja Gitti alleine gegründet und seit 2 Jahren habe ich eine grandiose Co-CEO, Pamela, die zuvor bei Zalando das Beauty-Geschäft aufgebaut hat. Und dann war ganz klar, okay, als Pamela da war, jetzt gehen wir mal ganz fokussiert unser Potenzial für den Retail an. Dann dauert es natürlich, dann der Prozess dauert natürlich dann, aber ich glaube, was man braucht, Wie du genau schon gesagt hast, also Nummer eins ist, du brauchst ein unfassbar gutes Produkt. Ja, das Produkt muss überzeugen, die Qualität des Produktes muss überzeugen. Und auf der anderen Seite brauchst du aber auch eine Brand Love, ein Following, ein Social Following, eine Loyalty von Kunden. Ich glaube, ich sitze natürlich jetzt nicht bei Douglas, aber so von außen ist irgendwie so, okay, starkes Produkt und starke Marke, weil nur dann sorgst du auch dafür, dass das Produkt natürlich dann auch abverkauft wird oder Interesse an dem Produkt da ist. Und ja, die Zeit braucht man auch gerade als junge Firma, ne? Und der Beauty-Markt ist ein total spannender Markt, ja, auch super viele neue Innovationen und es bewegt sich immer viel, aber es ist natürlich auch ein hochkompetitiver Markt mit extrem großen Playern, die klassische sind, ja, also das ist nicht einfach und dann auch tatsächlich im Retail dort seinen Platz zu finden. Aber ja, oftmals ist man in so einer Reise und es geht immer alles so schnell und es passieren so viele Sachen und ganz tolle Sachen und dann aber auch Sachen, wo man denkt, oh mein Gott, wie geht das jetzt noch hoffentlich nochmal gut? Und dann gab es aber so einen Moment, wo ich mal kurz reflektiert hatte, als wir unsere Crowd-Investing-Kampagne gerade gestartet haben und dann dachte ich so, boah, krass, wir haben schon ganz schön viel erreicht. Also da war auch so ein Moment von so, ich bin auch irgendwie stolz darauf, was passiert ist in den letzten Jahren, ja.
Ja, zu Recht. Und ich finde das ehrlich gesagt sehr bemerkenswert, dass du gesagt hast, wir waren zu dem Zeitpunkt noch nicht an dem Punkt, auch in der Organisation zu sagen, okay, wir stemmen jetzt mal noch kurz nebenbei Retail, weil das ja schon auch eine Mindset-Frage ist, ne? Weil klar, du hättest irgendwie sagen können, höher, weiter, schneller und ja, machen wir noch mal eben. Und da dann aber zu sagen, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ich glaube an meine Marke, ich glaube an mein Produkt, aber ich glaube auch, dass wir noch nicht bereit sind als Organisation und dass uns das eher, selbst wenn wir jetzt zwei Schritte vormachen, wir dann eher drei Schritte zurück machen und uns das zu sehr nach hinten wirft. Das finde ich wirklich bemerkenswert, weil man ja auch mal ganz offen und nüchtern zugeben muss, das ist überhaupt nicht der Usus, vor allem irgendwie in der Startup-Mentalität. Ja. Und ihr seid ja auch, ihr habt Angel-Investoren drin und auch im VC, auch da, dass den Investoren zu verklickern und zu sagen so, Leute, passt auf, wir haben uns dafür entschieden, den Fokus weiterhin erstmal auf den Kanal zu setzen. Ja. Vielleicht noch mit Blick jetzt auf Douglas, kannst du ungefähr sagen, wie lange der Prozess dann war abgesehen von dem ersten Kommentar von Tina Müller, also wo ihr wirklich, wo es konkret wurde, reden wir da von 12 Monaten, von 6 Monaten oder vielleicht sogar kürzer, länger?
Ja. Wir waren in dem ersten Store. Das ist konkret, weil das war der Monat, in dem ich meine Tochter geboren habe. Das war August.
So, schönes Weihnachtsgeschenk.
Ja, ich wollte eigentlich unbedingt zu dem Store-Opening hin. Die haben dann so ein wunderschönes House of Beauty in Düsseldorf auf der Köhe eröffnet und das war dann aber tatsächlich genau überlappend mit dem Geburtstermin. Und da war dann meine Mama, die Gitti, die war vor Ort, das war August 2022. Ah. Genau, ja, daher kommt Gitti. Genau, August 2022. Und da hatten wir den ersten. Und ich glaube, das war der Prozess auch. Wir haben jetzt nicht einen kleinen Aufsteller neben der Kasse, sondern wir haben wirklich ein großes Regal von in dem Store tatsächlich von oben bis unten da gab es einen, du kennst das wahrscheinlich auch, das Thema Planogramm, wann wird was neu aufgesetzt etc., so das dauert natürlich alles und zwischenzeitlich gab es natürlich auch eine Riesenveränderung bei Douglas. Tina Müller ist ja dann zu Veleda gegangen und es gab einen neuen CEO bei Douglas, also von daher hat es ein bisschen gebraucht, aber ich glaube tatsächlich, gerade wenn man mit so großen Retailern zusammenarbeitet, das braucht einfach den Moment, weil das Planogramm, die Planung für das kommende Jahr, die Aktivitäten, aber wir sind extrem happy. Letztes Jahr waren wir in dem großen Douglas Adventskalender. Wir haben exklusive Sets mit Douglas gemacht. Jetzt, wie gesagt, in den nächsten Monaten kommen weitere 40 Stores dazu, also jetzt läuft der Ball.
Ja, krass. Aber es ist echt, man braucht einen langen Atem bei der Geschichte. Ne? Ja. So gefühlt alle 3 Monate nochmal anrufen und sagen, hey, ich wollte mal fragen, wie ist denn die Lage? Wie geht's euch so? Und wollen wir nochmal sprechen? Kriegt ihr da konkrete Zahlen, also zu einem gewissen Grad zumindest, dass ihr irgendwie zumindest einschätzen könnt, hey, welche Farben laufen gut, wie schnell drehen sich unsere Produkte eigentlich, welche Kategorie läuft besonders gut, welche vielleicht nicht so gut, wo müssen wir noch mal ran? Kriegt ihr da Insights von euren Retail-Partnern? Also jetzt losgelöst von Douglas, sondern von allen, mit denen ihr zusammenarbeitet?
Ich meine, die schönsten Zahlen siehst du immer in der Reorder und dann verstehst du natürlich super schnell, was funktioniert, was funktioniert gut. Und ich würde schon sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Kundin und dem Kunden in dem Douglas-Store versus unseres Online-Geschäfts. Mhm. Da sieht man schon Unterschiede, ja. Mhm.
Also im Sinne von auch, dass die andere Produkte kaufen?
Andere Farben. Also wenn du jetzt mal, wenn man wirklich von oben dann sich mal anschauen würde, was sind so die Bestselling-Farben in dem GT-Online-Shop versus in einem Douglas, siehst du ein anderes Farbpattern. Das ist ganz, ganz spannend. Also anscheinend die Kunden, die offline shoppt, hat nochmal ein anderes Farbmuster als online, ja.
Ja, wobei wahrscheinlich dann auch bei Douglas nochmal eine andere Zielgruppe auch einfach abgegriffen wird.
Ja.
Ne?
Ja.
Deswegen, also muss man ja irgendwie auch mal ganz nüchtern betrachten. Ja. Okay, aber das heißt, ihr habt vor allem irgendwie so Sell-In-Daten, also das, was bei euch rausgeht. Und Sell-Out könnt ihr euch dann so ein bisschen basierend auf den Sell-In-Daten herleiten. Und dann natürlich, was bei euch im Online-Shop geht oder wenn ihr irgendwie über Marketplaces geht, da ist es dann natürlich ein Selbstläufer. Ja. Sind so Geschichten wie Amazon und so für euch in irgendeiner Art und Weise, also von großer Relevanz?
Ja, das ist ein großes Thema für uns tatsächlich in den USA. Wir haben ja letztes Jahr im Sommer
auch... Stimmt, da seid ihr jetzt auch.
Genau, wir haben in den USA...
So viele Themen.
Und tatsächlich auch mit Retail, Offline und Online gelauncht. Und ich glaube, da gab es einen Riesenwechsel. Also wahrscheinlich vor 2 Jahren hättest du mich gefragt, kann eine Marke wie Gitti bei Amazon verkauft werden? Hätte ich ganz klar gesagt, nein. Und ich sehe heute immer noch einen Unterschied zwischen Europa und den USA. Aber ich war dann letztes Jahr auch selber lange in den USA und man versteht einfach, dass der Kunde oder die Familie alles über Amazon beziehen. Also es ist wirklich die Plattform, wo du alles kaufst und wo du tatsächlich auch Luxusmarken kaufst. Also Dr. Barbara Sturm, gab mal ein paar Insights, da, ich glaube, da läuft Amazon extrem gut, weil einfach die Versandkosten sonst so hoch sind, die Lieferzeiten extrem hoch. Also das ist schon was wir uns mal perspektivisch für das USA-Geschäft angeschaut haben. Aber ich glaube, da geht es natürlich immer viel zum Abwägen bei uns mit einer Conscious-Marke und trotzdem, wo triffst du den Kunden oder die Kundin, wo sie shoppt? Ja, das heißt, im Moment sind wir das noch nicht, aber für das USA-Geschäft durchaus etwas, was wir gerade in Betracht ziehen und uns genauer anschauen.
Ja, super spannend, weil ich war jetzt tatsächlich auch gerade noch in den USA an der Westküste und hatte auch das Gefühl, Amazon ist all over the place. Und genau wie du sagst, du kriegst wirklich auch nochmal ein anderes Angebot und auch die Brand-Shops auf der Plattform sind auch nochmal anders gepflegt, anders hochgezogen, wirklich maximal durchprofessionalisiert, sodass du wirklich als Shopperin, es ist nicht dasselbe Gefühl, wie wenn du in dem eigenen Brandshop sozusagen auf der Webseite bist von der Marke, aber es ist schon wirklich ein sehr hoher Anspruch, plus du hast eben diesen Convenience-Faktor. Ja. Aber ich verstehe auch total, dass ihr sagt so, hey, auch da ist wieder das Thema Brandbuilding wahrscheinlich das A und O, weil das nochmal ein größerer Markt ist, den man nochmal ganz anders penetrieren muss und da irgendwie reinzukommen. Ja. Aber ja, wow. Also US-Expansion, genau, hatte ich tatsächlich auch für mich nochmal notiert, dass ich da auf jeden Fall nochmal verstehen möchte, so okay, warum eigentlich USA? Weil ich habe bei euch auf der Website gesehen, man kann irgendwie 15.000 verschiedene Standorte natürlich angeben. Das heißt, ihr verschifft wahrscheinlich grundsätzlich, wenn man möchte, weltweit, oder?
Also nicht alle Länder, also fast alles Europa und dann und die USA, genau. Wobei für die USA wir natürlich einen separaten Shop haben,
Genau, aber für Europa, ihr habt natürlich euren deutschen Shop und dann den zumindest europaweiten Versand. Ja. Marketing ist aber fokussiert auf die Dachregion, auf Deutschland nur?
Das ist unser Kerngeschäft. Wir arbeiten auch, oder was gut für uns funktioniert, ist Skandinavien. Ich habe einfach da jetzt schon ein stärkeres Bewusstsein, gerade für natürlichere Produkte, auch für die Ästhetik der Marke. Ich glaube, Länder wie zum Beispiel Spanien oder Italien, merken wir, ist das Bewusstsein für die Art der Produkte noch nicht da, um dann auch diesen Preispunkt, den wir natürlich auch haben, zu zahlen. Das heißt, das sind Länder, in die versenden wir, aber da haben wir jetzt kein aktives Marketing oder machen Aktionen, Events etc. Das läuft dann tatsächlich eher seit letztem Jahr dann auch in den USA.
Genau, und dann habt ihr euch nämlich entschieden, über den großen Teich zu gehen, was ich mir auch schon mal per se gar nicht so einfach vorstelle, weil auch da kommen wahrscheinlich deine Nerd-Skills wieder zugute, dass du dich wahrscheinlich enorm in den Markt reingegraben hast und geschaut hast, hey, was passiert da eigentlich und welche Potenziale gibt es da für uns und gibt es vielleicht so ein Brand wie unseres überhaupt schon, also ein Produkt wie unseres und trotzdem dann da die Infrastruktur aufzusetzen. Also sprich, erstmal einen eigenen Online-Shop, gut, das funktioniert und ihr könnt wahrscheinlich auch aus Deutschland raus verschicken mittlerweile vor Ort.
Vor Ort, ja.
Okay, habt ihr vor Ort, okay, crazy. Hattet ihr das von Anfang an oder habt ihr erstmal so okay, das heißt all in direkt mit einem Logistikdienstleister vor Ort?
Natürlich uns den Markt angeschaut, aber extremes Potenzial und auch Demand für Produkte, wie wir sie haben und von daher war direkt klar, dass wir es, wenn dann, richtig machen.
Wenn dann richtig. Ja. Okay, und dann habt ihr, ich hab das auch gesehen, war ich so, wow, krass, so viele Beauty-Preise in den USA gewonnen, wo ich so war, so, okay, wie viele Beauty-Preise gibt es, aber auch, wie viele kann man, also, dass ihr die dann auch alle gewinnt, das ist ja dann irgendwie auch Wahnsinn. Ja. Und ihr seid jetzt nach und nach bei Retailern auch gelistet. Und geht ihr dann auf die zu, kommen die auf euch zu?
Also, ich kann ja kurz erzählen, wie es so ein bisschen gestartet ist. Also wir sind natürlich, mit D2C gestartet und ich glaube, der Grund, in die USA zu gehen, ist halt einfach dieses fünffache Umsatzpotenzial von unserem Core-Markt, was Deutschland ist, ist das Thema Regulierung. Also wir haben ja hier eine extrem strikte Kosmetikregulierung. In den USA ist die nicht bestehend. Da gibt es nur 11 Produktklassen, die überhaupt beschränkt werden. Also das ist Wahnsinn, was da noch in Kosmetika eingesetzt werden darf. Und gleichzeitig ist das aber der Markt, wo Clean Beauty entstanden ist. Also die hohe Nachfrage nach natürlichen, reineren Produkten und natürlich auch der Mega-Erfolg von deutschen Marken wie Dr. Barbara Sturm, Augustinus Bader. Ja. Das war super schnell klar, okay, das ist der nächste Markt für uns. Und dann haben wir im letzten Jahr im Sommer D2C gelauncht mit Events in New York, Los Angeles, Celebrity Artists von Jennifer Aniston, den Kardashians, wahnsinnig viel Endorsement von wirklich leading conscious Influencern, die ihre Gelnägel abgenommen haben und gesagt, okay, ich trage jetzt nur noch Gitti. Und dann war ich schon eine längere Zeit auch in New York und habe mir ein paar Concept Stores oder Stores angeschaut, die wirklich für das Thema Conscious Beauty stehen. Und dort haben wir Gitti gelistet und dann vor kurzem auch den ersten größeren Online-Retail-Partner. Und ja, ich glaube, 2024 wird nochmal ein spannendes Jahr für uns. Da passiert einiges. Also ja.
Wird nochmal wild. Krass. Ja, also ich bin jedes Mal, wenn ich in den USA bin, völlig geflasht, was es da auch an Angebot gibt, von irgendwie Brands wie Glossier, die ja auch komplett online irgendwie gestartet sind und ich war jetzt gerade in Los Angeles und dann haben die irgendwie so einen riesen Store, wo du so denkst, so, was passiert hier eigentlich? Und es wird aber auch sehr gut angenommen. Ne? Und das ist ja auch das. Also es ist nicht einfach nur dieses wahnsinnige Angebot, sondern genau wie du sagst, das Potenzial ist enorm, es wird angenommen. Und jetzt hast du gerade schon so ein bisschen drauf angesprochen, ihr macht auch Events, auch natürlich Influencer ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema bei euch. Thema Trust, Thema wirklich auch Community Building. Wenn du mal auf eure Marketingkanäle schaust, wir haben Performance Marketing, klassisch wahrscheinlich, Influencer, Events hätte ich jetzt getippt, wahrscheinlich eher selektiv, weil ich würde sagen, das ist irgendwie schon auch ein größerer Posten in den Marketingkosten, dass man das eher für Special-Geschichten irgendwie macht. Was habt ihr noch für Kanäle, die ihr sehr intensiv bespielt?
Also, ich meine natürlich dann CRM für unsere bestehende Community, aber natürlich für uns nach wie vor die größten Kanäle sind wirklich Performance und Influencer. Im Performance-Ansatz, glaube ich, funktioniert natürlich alles extrem toll über Nagel, weil es sehr visuell ist, weil wir viel iterieren können mit unterschiedlichen Creatives und Contents. Gerade Videos funktionieren natürlich toll, wenn du den Farbauftrag siehst. Oder natürlich Nail Art ist ein Riesenthema, Farben kombinieren. Deswegen ist das für uns ein riesenguter oder ein super Entry tatsächlich für den Erstkundenkontakt. Und dann haben wir natürlich weitere tolle Segmente wie Make-up und Pflege als Up- und Cross-Sell. Und Influencer ist natürlich super, weil sie wirklich was über das Produkt erzählen können. Wenn du ja unsere Marke siehst, würdest du ja nicht denken, das ist eine pflanzenbasierte Nagelfarbe. Die Marke gibt ja nicht diesen Look her eines natürlichen Produktes. Das heißt, sie muss erklärt werden und deswegen funktionieren bei uns Influencer-Kooperationen so toll, weil man wirklich auf die USPs eingehen kann und weil es aber natürlich auch ein sehr visuelles Produkt ist, was man dann auch toll in Szene setzen kann, stylen kann und auch tatsächlich sehr authentisch für den Influencer oder die Influencerin in ihrem eigenen Setting oder mit ihrer Community.
Ja, wenn du sagst, funktionieren recht gut oder recht toll, wie messt ihr das letztendlich?
Ja, also wir sind natürlich aus den Ursprüngen von D2C sehr datengetrieben und sehr KPI-getrieben. Mhm. Und ich glaube, die haben sich natürlich schon verschoben in den letzten Jahren, weil der Markt, insbesondere das Markt des Influencer-Marketing von, als wir gestartet sind, war das ein ganz anderer, als das der heute ist. Ja, ich glaube, für uns ist wichtig, dass wir uns treu geblieben sind, was die Auswahl unserer Kooperationspartner und Partnerinnen angeht. Du hast vorhin auch schon mal gesagt, das Thema Vertrauen, Trust ist nämlich essentiell für Beauty. Und deswegen wählen wir nur Personen aus, die wirklich auch zu unseren Markenwerten passen. Und das hat sich nicht verändert. Die KPIs, die dahinter stehen, was das Anzahl der Reach anbelangt und dann des CPMs, das hat sich angepasst. Da ist so viel in dem Markt passiert, aber ich glaube, was immer gleich bleibt und was, glaube ich, auch langfristig den Erfolg von Gitti zeigt, ist einfach diese Auswahl der Partner basierend auf unseren Brandwerten, dass sich da nichts verschiebt, weil natürlich haben wir alle Fälle gesehen im Markt von Marken, die extrem schnell gewachsen sind, aber aufgrund des Nachhaltigkeitskodex, den wir auch haben, gibt es halt einfach bestimmte Partnerinnen und Partner, die einfach nicht zu uns passen. Und das ist, glaube ich, auch okay, weil jeder hat natürlich seinen eigenen Tribe, den er finden muss. Aber da müssen wir schon auf jeden Fall sehr, sehr getreu unseren Werten und unterwegs sein und bleiben. Ja.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch das, was am Ende die Marke ausmacht, dass es eben keine Kommerzialisierung um jeden Preis letztendlich ist, ne? Sondern dass es wirklich auch da wieder ein hochwertiges Produkt, das wirklich, wo viel Arbeit drinsteckt, wo viel Qualität auch drinsteckt, verlangt auch ein hochwertiges und ausgewähltes Marketing und eine ausgewählte Kommunikation. Also super, super spannend. Aber das heißt, letztendlich ist es wahrscheinlich, wenn ihr jetzt nicht irgendwie groß mit Gutscheincodes und so arbeitet, gar nicht so einfach jetzt so zu sagen, okay, das ist unser best-performancer Influencer-Partner oder Partnerin, weil ja leider dieses Tracking nach wie vor einfach nicht so wirklich möglich ist. Klar, du kannst irgendwie ein bisschen Traffic messen, aber die Conversions, du weißt ja am Ende nicht, ist er jetzt konvertiert, weil er es bei dem Influencer gesehen hat, oder ist er konvertiert, weil er unsere Performance hat gesehen?
Wir arbeiten schon mit Codes zusammen, gerade für den Bereich des Influencer-Marketings, weil du es sonst nicht wirklich messen kannst. Ja? Und durch die Einsetzung der Codes ist das natürlich für uns super. Und ich glaube, es funktioniert auch bei uns gut, die Code-Logik, weil du das Kernprodukt der Nagelfarbe im Set kaufen solltest. Also unser Produkt funktioniert wirklich nur gut, wenn du den Primer, also die Basecoat, die Unterlage hast, die Farbe und dann den entsprechenden High-Gloss Topcoat, also unseren Sealer. Und du kannst das Produkt am besten entfernen mit unserem Nagellackentferner. Das heißt, wenn der Influencer oder die Influencerin dann über die Routine spricht und sagt, okay, das ist am besten als Set zu kaufen, dann funktioniert bei uns natürlich eine Code-Logik oder eine Rabattierung, ein Geschenk, was du dazu bekommst. Gerade haben wir eine neue Kollektion gelauncht, das ist alles so Schierfarben, so ganz durchsichtige Farben, und das sieht natürlich super aus mit diesen, mit French Nail Art, wo man vorne ein bisschen die Tipps der Nagelspitzen weiß macht. Die gibt's gerade bei uns gratis zu einem Kauf dazu. Das heißt, so incentivieren wir schon den Kunden und können dann natürlich auch gut tracken.
Cool. Eine letzte Frage noch zum Thema Marketing und auch da sozusagen den verschiedenen Kanälen. Was war für euch neben den Influencer-Kooperationen so der Kanal, wo ihr sagt, oh krass, hätte ich nie gedacht, dass das funktioniert, und es ist voll durch die Decke gegangen?
Ich glaube schon, dass wir nach wie vor beeindruckt sind, wie gut Paid für uns funktioniert. Also gestern habe
ich... Trotz der gestiegenen Kosten.
Und ich glaube, es liegt daran, dass... Nagelfarbe wie halt Fashion Saison abwechselnd sich ändert. Was gerade zum Beispiel extrem schön bei uns funktioniert, sind wie so Collagen. Ich glaube, das erinnert extrem viel an Pinterest. Das sieht super hochwertig aus, Premium. Wir kommunizieren schon die USPs des Produktes, aber nicht so in your face, ja, riesengroß, sondern eher klein und dezent und konzentrieren uns wirklich auf die Inspiration um die Farben drumherum, und das funktioniert bei uns wirklich toll. Und man denkt tatsächlich, wenn man so eine Ad sieht, denkt man eher, man ist bei Pinterest unterwegs, weil es so viel Inspiration liefert. Also das finde ich schon gut. Ich glaube, dass wir von Anfang an diesen Fokus auch drauf gesetzt haben, bei den Creatives, ich würde sagen, das ist schon eine Kernkompetenz von uns, extrem schönen Content zu kreieren. Und vielleicht funktioniert deswegen der Kanal einfach so gut. Und wir natürlich auch viel iterieren und ausprobiert haben, was funktioniert gut, was läuft gut. Aber ja, es ist einfach, ich finde immer noch nach wie vor, ich bleibe auch selber dann oftmals pausiere, weil ich denke, wow, ist wirklich schön. Ja, es ist einfach ästhetisch. Einfach so.
Finde ich mega spannend, weil ich meine, so viele fluchen gerade über das Performance-Marketing, über die Acquisition-Cost, die dadurch irgendwie jetzt gerade so in die Höhe steigen. Und aber macht total Sinn, dadurch, dass ihr halt wirklich dieses saisonale Geschäft habt, in eurer Drop-Logik arbeitet. Super spannend, echt cool. Und wahrscheinlich genau, was du sagst, testen und ständig daran arbeiten, dass ihr besser werdet. Ne? Okay, wir neigen uns dem Ende und es ist natürlich aber jetzt noch zum Ausblick, du hast schon gesagt, USA steht sowas von nicht nur vor der Tür, sondern eigentlich schon in der Tür und im Rahmen und ist dabei, irgendwie richtig loszuziehen. Ihr habt euren Douglas Rollout, ihr habt neue Produktkategorien gestartet und in dem Zuge habe ich gesehen, habt ihr jetzt auch gerade eine Crowdfunding-Kampagne angekündigt. Für die, die den Podcast dann hören, wir nehmen auf, bevor die Kampagne richtig losgeht. Das vielleicht als kleiner Disclaimer. Aber finde ich auch ganz spannend. Ihr wollt, glaube ich, ungefähr 1 Million einsammeln.
Genau.
Und eben genau in diese Bereiche Internationalisierung, Produkt und Co. weiter investieren, auch in eure Community natürlich. Was ist es, wo du sagst, das macht euch so besonders auch bei einer Crowdfunding-Kampagne?
Ja. Also ich glaube, Nummer eins ist, also wir haben ja vorhin drüber gesprochen, Gitti ist aus diesen ersten Zügen aus der Community entstanden. Und ich glaube, der große Aspekt ist natürlich für uns Retail und wirklich Rollout mit möglichst vielen Stores mit Douglas. Und das ist natürlich kapitalintensiv. Wir wollen Gitti wirklich verfügbar machen in der Nähe von unseren Kunden. Und dann war die Überlegung, okay,
kurze Zwischenfrage, sorry. Kapitalintensiv, weil ihr natürlich sowas habt, wie ihr müsst erstmal Marketing ist das eine, aber vor allem die Displays. Das ist ja, glaube ich, das, was vor allem im stationären Handel wahnsinnig komplex ist, weil das immer alles custom-made ist und so weiter.
Ja,
ne?
Und wir haben ja neben Douglas auch noch Travel Retail gelauncht. Also wenn du
Heinemann, hab ich gesehen.
Berliner Airport bist, dann siehst du unseren Display bei Heinemann und da sieht man schon, ich glaube, du hast eine Premium-Marke, das heißt auch, du brauchst ein Premium-Display, du hast aber noch eine nachhaltige Marke, das heißt, du musst auch diesen Aspekt mitdenken und das ist einfach kapitalintensiv. Und dann war aber natürlich das Kill, okay, wir haben so eine unfassbar starke und auch extrem loyale Kundengruppe, okay, und jemanden Teil auch von, also auch im Sinne des Crowdinvestings, Teil dieser Gitti-Familie werden zu lassen, passiert ja noch mehr mit einem Kunden oder einer Kundin. Ja? Man ist noch mehr mit der Marke verwurzelt, wird noch mehr zu Spokesperson, Brand Ambassador. Und ich glaube auch für jemanden, der investiert, also der Beauty-Markt ist halt einfach ein unfassbar stabiler, fast recession-proof-Markt, wächst rapide.
Das ist dieser schöne Lipstick-Effekt.
Der Lipstick-Effekt, genau, was du sagst. Ne? Selbst in den Zeiten der Rezession kaufen Leute dann eben noch vermehrt Lippenstifte oder Kosmetikprodukte, weil man halt mehr für kleinere Luxusgüter ausgibt. Der natürliche Kosmetikmarkt wächst mehr als 5% jährlich, ist jetzt schon 35 Milliarden wert. Das heißt, das ist kein Trend, ja. Das ist das Morgen, was jetzt stattfindet. Und das heißt, gerade für jemanden, der natürlich zum ersten Mal investiert, ist das ein Markt oder ein Investment, was sich dann auch extrem lohnt und dann Teil von etwas zu sein, wo man auch noch etwas verbessert. Wir treten hier an, bessere Produkte in die Welt zu geben. Ich glaube, da vereint sich viel, was so den Nerv unserer Kundengruppe trifft. Und das Tolle finde ich, dass das Crowdinvesting ja auch die Investment-Szene revolutioniert. Ja, also man kann bei uns ab 250 Euro dabei sein. Und ich finde, ich habe in den letzten Monaten immer so mitbekommen, super viel bei Social geht um das Thema und auch Female Empowering, seine eigenen Finanzen zu ownen und sich Gedanken zu machen. Und dann denkt man immer, boah, Startup Investments, das ist was für die, die wirklich viel Geld haben und die machen da irgendwie 25.000 Euro oder 50.000. Und dann aber wirklich jemanden zu befähigen, ja, mit 250 Euro kannst du dabei sein. Ich finde, das passt einfach.
Kann man Mini-Angel-Investor werden bei euch.
Genau. Und ja, das ist einfach, finde ich, ein schöner Grundgedanke bei der Marke, für die man steht, die man benutzt, dabei sein zu können. Von daher, best fit für uns.
Super cool. Liebe Jenny, vielen, vielen Dank. Ich nehme mir aus dem Gespräch auf jeden Fall die Frage mit, was würdest du tun, wenn du keine Angst hast? Ja. Weil das hat offensichtlich bei dir zu was ganz Großartigem geführt. Tausend Dank, dass du die spannenden Insights mit uns geteilt hast. Ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen da auch was rausziehen und für sich den einen oder anderen Aha-Moment irgendwie haben. Und freue mich riesig, wenn wir uns hoffentlich in Berlin mal bald sehen. Ich bin jetzt ab und an dann mal da und dann sage ich bestimmt Bescheid und dann komme ich mal bei euch im Büro vorbei und gucke mir das alles in live an und wünsche dir jetzt erstmal noch einen wunderbaren Tag und ganz, ganz, ganz viel Erfolg für diese Crowdinvesting-Kampagne und ich drücke die Daumen, dass das so läuft, wie ihr euch das vorstellt und dass ihr damit auch nochmal die Möglichkeit habt, eure Community noch weiter zu befähigen, Teil von euch zu werden.
Vielen, vielen Dank. Danke für das tolle Gespräch. Danke
dir. Tausend Dank dir. Bis dann. Ciao, ciao.